Maximiliane, Anna und Lena, ihr habt euch taufen lassen. Nochmal, genau. Ungewöhnlich, immer noch in unserer Gesellschaft, dass sich Erwachsene taufen lassen. Man weiß, dass das vorkommt, aber so ganz normal ist es irgendwie auch nicht. Es ist immer noch was Besonderes, sich als Erwachsener oder Erwachsene taufen zu lassen. Aber es ist etwas sehr, sehr Gutes. Ihr habt euch jetzt für diese Taufe diesen Zeitpunkt ausgesucht, wo ihr junge Erwachsene seid. Und das ist ein hervorragender Zeitpunkt. Jesus selbst ist auch in diesem Alter getauft worden. Das entwertet nicht alle anderen denkbaren Zeitpunkte im Leben, aber für heute ist es jetzt für mich mal so eine Brücke zu dem Bibeltext, den ich für euch ausgesucht habe und auch für uns alle heute Morgen, der Bericht darüber, wie Jesus Christus selbst als junger Erwachsener im Jordan damals getauft wurde. Und darüber berichten alle Evangelien. Du kannst die Präsentation einfach mal starten. Auch damals gab es einen Taufspruch. Ihr habt wunderbare Taufsprüche bekommen. Psalm 34, strahlen vor Freude, weil man das Leben in Verbindung mit Gott leben darf. Psalm 139, wissen, dass Gott mich von allen Seiten umgibt, dass er vor mir ist, dass er hinter mir ist, dass er meine Gegenwart, meine Zukunft, meine Vergangenheit in seinen Händen hält. Und Römer 8, wissen, dass nichts mich von der Liebe Gottes trennen kann. Wunderbare Taufverse, die jetzt für euch individuell persönlich sind. Und Jesus hat damals auch einen Taufvers bekommen. Der kam direkt von Gott, wurde ihm direkt aus dem Himmel zugerufen. Und der ist quasi die Zusammenfassung aller Taufsprüche und aller Taufverse, die zu allen Zeiten Menschen bei ihrer Taufe bekommen haben. Gott hat zu ihm gesagt, in diesem Moment, als er aus dem Wasser der Taufe kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, an dir habe ich Freude. Du bist mein geliebtes Kind. Das war so in dem Moment, wo Jesus aus dem Wasser kam. Wir haben ja das ein bisschen nachgemacht, ne? Ihr kamt aus dem Wasser und ihr habt gehört, wie alle Leute geklatscht und begeistert, zum Teil auch gerufen haben. Und das ahmt so ein bisschen das nach, das erinnert so ein bisschen an das, was damals passierte, als Jesus aus diesem Taufwasser aufstieg und diese Stimme kam. Wir lesen das einmal auf der nächsten Folie, die ich auch hier selber aufrufen kann. Ist schon da. Markus 1, mit ganz wenigen Sätzen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist dieser wunderbare Satz, der seitdem für alle Menschen gilt, die diesen Schritt tun in die Gemeinschaft mit Gott. Du bist mein geliebtes Kind. Man kann sich fragen, naja, das hat aber doch Gott, der Vater, in diesem Moment zu Jesus gesagt. Das war ja nun mal sein Sohn. Gilt das auch für mich? Kann ich das so einfach für mich auch sagen? War da nicht doch irgendwas Hochexklusives dabei damals? Ich glaube, Jesus selbst ist auf dieser Erde gewesen, um deutlich zu machen, dass Gott das in der Tat auch zu jedem Einzelnen von uns sagen möchte. So einzigartig die Stellung von Jesus Christus natürlich bleibt. Aber es war sein Ziel, das deutlich zu machen, dass es Gottes Wunsch ist, dass jeder diese Stimme irgendwann hört, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und Jesus hat das ganz eindrucksvoll geschildert in Lukas 15 mit dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, der wegläuft von seinem Vater, der falsch lebt, der alles kaputt macht und irgendwann doch zurückkommt und dann diesen Moment erlebt, wo sein Vater ihn kommen sieht und feststellt, dass sein Vater ihm entgegenläuft, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn, steht hier. Und der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger. Das war der Ring der Sohnschaft. Das war nicht einfach nur ein Schmuckstück, das war ein Zeichen für diese Tatsache, dass man der Sohn eines Menschen war. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Das ist das, was wir heute auch machen. Mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das ist der Kern der Verkündigung von Jesus und das gilt bis heute. Jesus hat an einer anderen Stelle, als es um die Frage ging, Familie, Jesus, du hast doch auch eine Familie, du hast doch eine Mutter, du hast doch Brüder, du hast Schwestern, was ist mit denen? Da hat Jesus einmal gesagt, naja, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus macht uns zu seinen Geschwistern, zu seinen Schwestern und Brüdern. Und ihr habt das mit dem, was ihr hier gesagt habt bei der Taufe, auch zum Ausdruck gebracht, dass ihr diesen Wunsch habt. Und das bedeutet ja Taufe auch, sich dem zu stellen und zu sagen, ja, ich möchte gerne, dass mein Leben sich auch in diese Richtung entwickelt. Anna, du hast gesagt, ich möchte mit Jesus leben. Ein Satz, aber ein total entscheidender Satz. Und Maximilian hat gesagt, ich möchte öffentlich mit Jesus gehen. Das dürfen alle wissen. Und Lena hat gesagt, ich möchte Jesus von Herzen lieben, als Antwort auf die Liebe, die Jesus mir gibt. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der gehört zur Familie von Jesus. Willkommen in dieser wunderbaren Familie, die hinter all dem liegt, was Familie für uns auch sonst bedeutet. Und das Johannesevangelium sagt es schon ganz am Anfang in Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Deswegen ist das richtig, wenn wir sagen, dass das, was damals diese Stimme gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, auch heute für jeden Menschen gilt, der aus diesem Wasser der Taufe rauskommt, dass jeder diese Stimme hören darf. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und das bedeutet etwas für das konkrete Leben. Vielleicht sind auch Leute hier, die denken, Mann, das ist alles so abgehoben, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Ich glaube, dass es ganz, ganz viel mit meinem ganz konkreten Alltag zu tun hat, wenn ich diese Stimme gehört habe. Und dass es manchmal so wenig in meinem Alltag ausmacht, hat vielleicht damit zu tun, dass diese Stimme so leise geworden ist in meinem Leben und dass diese Kraft der Veränderung nicht immer so da ist. Damals war sie da und diese Kraft gilt bis heute. Lukas macht das auf seine Weise, wo er diese Geschichte im Lukas-Evangelium erzählt, auch ganz besonders deutlich. Er setzt im dritten Kapitel, wo das erzählt wird, am Anfang nochmal so ganz grundsätzlich ein. Das klingt vielleicht für euch so ein bisschen wie Weihnachtsgeschichte hier. Und es hat auch einen Anklang an das, was im zweiten Kapitel geschrieben worden ist. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis oder so ähnlich, Lysirias in Abilene, hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas, schwer auszusprechen. So, dann kommt das, da bekam Johannes den Auftrag von Gott, er durchzog die Jordan-Gegend, rief die Menschen auf, umzukehren und sich taufen zu lassen. Und dann wird genau mit den Worten, mit ähnlichen Worten, wie wir es vorhin gelesen haben, erzählt, wie Jesus getauft wird, wie die Stimme kommt, wie der Heilige Geist auf ihn kommt und dann wird es so gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und dann schließt Lukas dieses Kapitel ab und damit auch sozusagen den ganzen Einstiegsteil seines Evangeliums. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, ein junger Erwachsener, das ist der Beweis, dass es tatsächlich so war. Man hielt ihn für den Sohn Josefs, Josefs war der Sohn Elis. Eli war der Sohn Mattats und dann geht es noch ganz, ganz viel weiter zurück, 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 zurück bis zu Adam. in der kirchlichen Liturgie im Kirchenjahr gehört dieses Denken an die Taufe Jesus in den Januar hinein. Warum? Weil die Evangelisten diesen Bericht auch in diese Zeit hineinrücken. Und bei Lukas ist es besonders deutlich, es ist sozusagen der Abschluss all dessen, was am Anfang erzählt wird, was mit der Weihnachtsgeschichte beginnt. Es gehört irgendwie noch mit zur Weihnachtsgeschichte und die endet hier mit Lukas 3, mit diesem Geschlechtsregister. Im Matthäusevangelium ist es ja anders. Da fängt es mit einem Geschlechtsregister an. Bei Lukas endet dieser ganze Berichtszyklus mit einem Geschlechtsregister. Und Matthäus möchte so sagen, wo kommt Jesus her? Er ist wirklich der Sohn Davids. Aber Lukas geht es um was anderes. Lukas möchte uns sagen, Jesus war wirklich dieser Mensch, der hier ein menschliches Leben auf der Erde gelebt hat. Und deswegen endet er mit der Familie von Jesus. Weil wir alle wissen, unser wirkliches, echtes, tatsächliches Leben findet in ganz großem Umfang in Verbindung mit unserer Familie statt. Und wir leben in einer materiellen, realen Welt, die ist bestimmt von unserer Familie und die ist auch bestimmt von der Zeit, in der wir leben. Das war damals die Zeit, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Was ihr vorhabt, was ihr mit der Taufe hier begonnen habt, ist ein Leben in der realen Welt, in der das einen Unterschied macht, ob ich diese Stimme in mir habe. Und manchmal, wir müssen also jetzt praktisch das anders sagen. Wir müssen also jetzt sagen, in Bezug auf das, was hier passiert ist, es war im, jetzt müsst ihr mir helfen, dritten Jahr der Regierung von Donald Trump, als er zwar ein Amtsenthebungsverfahren gegen sich laufen hatte, aber aller Wahrscheinlichkeit nach trotzdem bald nochmal für eine weitere Amtszeit gewählt wurde. Und es war im 20., glaube ich, Jahr der Regierung von Wladimir Putin, als er gerade dabei war zu überlegen, wie man die Macht abgeben kann und sie trotzdem gleichzeitig behalten kann durch eine Regierungsumbildung. Und es war, tja, da bin ich jetzt am Ende bei China. Wie heißt nochmal der Regierung? In China ist die Macht so fest in den Händen der Kommunistischen Partei, man muss sich noch nicht mal merken, wie der aktuelle Regierungschef heißt. Weiß das jemand? Ping, danke, die Gebildeten. Ching. Also, es war zum x-ten Jahr, wir werden das nachher googeln, der Regierung von Xing, als man sich über die Frage, ob der irgendwann mal die Macht abgeben muss, überhaupt keine Gedanken machen musste. Aber wir können es auch näher ranholen. Es war im 15. Jahr von Angela Merkel, als sie immer noch an der Regierung war. Wir sind in der Zeit, als Armin Laschet Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist und Frank Schneider Bürgermeister von Langenfeld. Weil wir jetzt ja immer auch an Leverkusen denken, habe ich nachgeguckt, das mit China nicht. Uwe Richrath, Bürgermeister von Leverkusen. Und ich weiß nicht, wie euer Chef heißt, euer Vorgesetzter, welche Menschen euer Leben bestimmen. Wer bestimmt dein Leben? China ist weit weg, klar. Es sind unterschiedliche Faktoren. Hoher Priester war Hannas und Kaiphas. Papst war Franziskus und ein bisschen auch immer noch Benedikt, insbesondere wenn es um die Abschaffung des Zölibats geht. In dieser Welt spricht Gott es immer noch Menschen zu. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und jetzt kannst du anfangen. Jetzt kannst du anfangen. Das steht hier auch. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Ich habe da Pünktchen gemacht, da geht es weiter, als er anfing. Jetzt kannst du anfangen, mit mir zu leben. In dieser Welt und auch in deiner Familie. Ihr habt alle eine Familie, die ich nicht kenne, die für euch sicher wichtig ist. Und für Jesus war seine Familie auch wichtig. Aber hier wird so angedeutet, es gibt noch mal eine andere Realität. Es gibt noch mal eine andere Bedeutung und die kann auch meine familiären Beziehungen prägen, verbessern, heilen, da, wo das nötig ist. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Jetzt wollen wir auf diese Geschichte noch etwas genauer gucken, damit wir diese Botschaft vielleicht auch noch ein bisschen tiefer verstehen, dass das nicht nur etwas ist, was uns Gott einfach mal so zuspricht, sondern dass dahinter auch eine ganz wichtige Realität steht. Und deswegen steht es hier auf dieser Folie, mit Jesus in die Tiefe gehen. Ihr habt euch ja taufen lassen. Es hat ja eine Bedeutung, dass man bei der Taufe unter Wasser geht. Und so war es damals bei Jesus ja auch. Und das Matthäusevangelium berichtet uns noch ein bisschen mehr als Markus über das, was damals passiert ist. Und auch das ist eine Parallele zu dem, was heute gewesen ist. Bevor ihr hier in das Taufbecken rein durftet, habt ihr natürlich mit der Gemeindeleitung Gespräche geführt, klar. Aber ihr musstet ja auch noch mal kurz hier nach oben und persönlich was dazu sagen, warum ihr euch taufen lasst. Und ich finde, ihr habt es sehr prägnant und sehr, sehr gut gemacht. Ich habe das ja auch gerade noch mal wiederholt, was ihr gesagt habt. Und so war es bei Jesus auch. Bevor Johannes ihn getauft hat, gab es ein Gespräch. Warum? Was machen wir hier eigentlich gerade? Und es war natürlich ein ungewöhnliches Gespräch, denn Johannes wollte ihn nicht taufen. Da hattet ihr es heute wesentlich besser. Die Leute, die das hier gemacht haben, wollten euch erkennbar taufen. Johannes will erstmal gar nicht, aber nicht, weil er was gegen Jesus hat, sondern weil er sagt, hey, das ist doch falsch, du müsstest mich doch taufen. Jesus war damals öffentlich noch nicht so bekannt. Johannes war ein Star, Jesus war noch nicht bekannt, aber Johannes wusste, wer Jesus war. Und er wusste auch, dass das eigentlich hätte andersrum laufen müssen. Dass Jesus ja der Heilige, der Große war, der ihn hätte taufen müssen. Und Jesus sagt ihm dann, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Und dann kommt diese Taufe mit genau den gleichen Berichtsworten, die wir auch schon gelesen haben. Wer tauft wen? Jesus hat überhaupt nicht getauft. In Johannes 4 lesen wir das auch so ganz grundsätzlich. Jesus hat nicht getauft, nur seine Jünger haben getauft. Aber er selbst hat keinen Menschen getauft. Warum nicht? War das irgendwie unter seiner Würde? Also er lässt sozusagen nur taufen, so wie der Bäckermeister, der kein Brot mehr selber backt, sondern nur noch die Gesellen backen lässt. Nein, Jesus hat nicht getauft, weil für Jesus eins klar war, er ist nicht der Mann, der tauft, er ist der Mann, der selbst getauft wird. Er möchte, sagt er zu Matthäus auf so etwas geheimnisvolle Weise, alle Gerechtigkeit erfüllen. Und das bedeutet, Jesus weiß, dass er der Mann ist, der das, was die Taufe symbolisch bedeutet, das Absteigen in die Tiefe, in den Tod, der das auf sich nimmt für uns alle. Und deswegen tauft Jesus nicht. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Mann, der getauft wird. In Lukas 12 sagt Jesus einmal, da gibt es sowieso einen Ausruf von Jesus, ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss und wie bin ich beengt, bis sie getan ist. Jesus weiß, das hier, diese Taufe im Jordan, ist nur das Symbol für das, weshalb er eigentlich gekommen ist, um für uns alle in die tiefste Tiefe hinabzusteigen. Jesus ist der Mann, der für uns getauft wird. Und deswegen ist das auch nicht nur so ein netter Spruch, den du dir an die Wand hängen kannst. Jesus liebt mich, Gott liebt mich. Deswegen steht dahinter so viel Tiefe, weil Jesus für uns in diese Tiefe hinabgestiegen ist. Und das Bild der Taufe, es gibt ja verschiedene Bilder für das, was Jesus am Kreuz getan hat, macht eben ganz besonders diesen Aspekt deutlich. Ich habe euch hier mal eine katholische Zeitung mitgebracht und in der war letzte Woche ein Artikel von Anselm Grün. Kennt ihr den? Ich kenne ihn persönlich gar nicht, also persönlich natürlich sowieso nicht, aber auch sonst kenne ich ihn nicht so gut. Aber irgendwie ist es ja fast unentrinnbar, dass man doch irgendwie auch schon mal einen Spruch von Anselm Grün gelesen hat. Er hatte uns diese Woche Geburtstag, am 14., 75 Jahre alt geworden. ich las in einer Zeitung eine Überschrift. Es gab ja mal einen berühmten Prediger, der wurde von der Presse das Maschinengewehr Gottes genannt. Ich glaube, das war Billy Graham oder so. Bei Anselm Grün hieß es jetzt die Schreibmaschine Gottes, weil er so ganz, ganz viel geschrieben hat und sicher auch viele gute Sachen. Und er hat über dieses Event, über diese Taufe hier, finde ich, etwas sehr, sehr Treffendes gesagt. Und über die Frage, warum das so wichtig ist, mit Jesus abzusteigen, bis in die Tiefen meiner Seele, bis auch in die dunklen Seiten meines Lebens. Viele Menschen, schreibt Anselm Grün, brauchen eine starke Energie, um all das zu verdrängen, was sie mit ihrem eigenen Selbstverständnis nicht zusammenbringen. Doch das führt dazu, dass sie sich immer mehr reduzieren auf einen Menschen, der nach außen hin gut funktioniert. Aber man merkt, wesentliche Bereiche seiner Seele sind abgeschnitten von seinem Selbst. Wir spüren es im Gespräch mit einem Menschen, ob er uns mit allem begegnet, was in ihm ist, oder uns nur seine helle Seite zeigen kann. Dann strömt nichts im Gespräch. Das Hinabsteigen in die Tiefen unseres Menschseins ist die Bedingung für eine wirkliche Begegnung, für eine Begegnung, die uns verwandelt. Mit Jesus können wir hinabsteigen bis in die Abgründe unserer Seele. Bis zu dem, was da liegt, bis zu dem, was mir vielleicht manchmal auch selber nicht bewusst ist. Weil Jesus diesen Weg für uns gegangen ist. Und weil ich mit ihm an seiner Hand diesen Weg gehen kann, der mich zu einem ganzen Menschen macht. Weil ich wissen kann, dass durch das, was er am Kreuz getan hat, Vergebung tatsächlich möglich ist, Heilung möglich ist für das, was ich falsch gemacht habe und auch für das, was andere an mir falsch gemacht haben. Und das ist dieses wunderbare Werk von Jesus Christus, das uns hier in der Gemeinde jeden Sonntag zusammenbringt, das wir jeden Sonntag feiern und wo wir uns immer wieder selbst Mut machen wollen, mit Jesus uns einzulassen auf diesen geheimnisvollen Weg, den er gehen will. Deswegen ist diese Geschichte mit der Taufe im Jordan auch im Kirchenjahr quasi so noch das Ende der Weihnachtszeit, weil eben Weihnachten immer darauf vorausweist, dass Jesus ja nicht nur hinabgestiegen ist bis in diesen Stall von Bethlehem, sondern gekommen ist, um auch noch weiter abzusteigen bis an das Kreuz, bis in die tiefsten Tiefen. Wir haben das vorhin im Lobpreis ja auch gesungen. Und Johannes der Täufer, das Johannesevangelium sagt es dann auch in seiner Erzählung dieser Geschichte ganz anders. Im Johannesevangelium wird die Geschichte selbst der Taufe gar nicht direkt erzählt, nur so ein bisschen im Rückblick. Johannes sagt, ja, ich habe das gesehen mit der Taube und mit der Stimme. Aber als Johannes Jesus dann sieht, da sagt er zu seinen Jüngern, siehe das Lamm Gottes. Und damit bringt das Johannesevangelium genau das auf den Punkt. Dieser Jesus, der im Jordan getauft wird, der ist schon das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und ich möchte jeden einladen, der sagt, naja, diese Dimension des christlichen Glaubens, die war mir bisher gar nicht so bewusst. Ich dachte, das ist mehr so ein Thema, wo man bestimmte Dinge über Gott für richtig hält und dann versucht auch ein anständiges Leben zu leben und seine Kinder gut zu erziehen. Ich möchte jeden einladen, sich einzulassen auf diese Dimension, auf diesen Jesus, der unser Leben in der Tiefe und aus der Tiefe heraus verändern kann, weil er für uns alle an dieses Kreuz gegangen ist. Und dann habe ich noch einen letzten Gedanken. Ich habe gesagt, Jesus ist nicht der, der tauft, sondern der, der getauft wird. Das stimmt, aber es ist auch in einer Weise auch wieder falsch. Und auch das sagen diese Berichte, denn Jesus ist durchaus auch der Mann, der tauft. Nach dem Kreuz, nach seiner Auferstehung, ist er der Mann, der uns tauft mit dem Geist, der von Gott kommt. In dieser Geschichte fällt das ja zusammen. Es ist die Wassertaufe, die an Jesus vollzogen wird, Aber Gott sendet in diesem Bild der Taube den Heiligen Geist sichtbar, heißt es in diesen Berichten, auf ihn herab. Jesus wird in diesem Moment nicht nur von Johannes getauft, er wird auch von seinem Vater getauft mit dem Heiligen Geist. Und diese Szene ganz am Anfang der Evangelien ist schon eins der ersten Bilder für diesen dreieinigen Gott, den das Neue Testament uns offenbart. Der Vater im Himmel, der diese Stimme sprechen lässt, der spricht mit der Stimme, der Sohn und der Heilige Geist. Und das Neue Testament sagt uns, auch in dieses Geheimnis möchte dieser dreieinige Gott Menschen einbeziehen und auch sie teilhaben lassen an diesem Geschenk des Heiligen Geistes. Im Johannesevangelium heißt es so, Johannes sagt, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und da kann ich mich wieder fragen, gilt das auch für mich? Der Römerbrief sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne, und die modernen Übersetzungen fügen hinzu, und Töchter, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, lieber Vater. Dieser Geist gibt uns auch die Fähigkeit zu antworten auf diese unendlich große Liebe Gottes mit dem gleichen Zurückruf der Liebe. Und eine von euch dreien hat das auch gesagt, ich möchte antworten auf diese Liebe. Das geschieht im Geist Gottes. Und gleichzeitig sagt der Römerbrief hier, so wie Jesus, dieser Sohn Gottes war, nicht ein Sklave Gottes, nicht einer, der einfach nur Befehle ausführt, auch nicht nur ein kleines Kind, das überhaupt nicht weiß, worum es geht und wo der Papa immer noch irgendwie sagen muss, nein, das ist nicht gut für dich, ich nehme dir das aus der Hand, du kriegst etwas anderes dafür. Sondern so wie Jesus der Sohn Gottes ist, der die Gedanken Gottes versteht und aus eigener Einsicht daran teilhat, sogar mit seinem Vater über die Pläne, die Gott hat, im Gespräch sein kann, so möchte Gott auch mich und dich ansehen. Es sind die Söhne und Töchter, das sind diejenigen, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Das sind die tiefen Gedanken des Neuen Testamentes über die Sohnschaft, die Gott uns geben möchte. Und das fordert mich heraus. Ich habe vorhin ja die angesprochen, die sagen, das ist mir alles ganz neu und vom Geist Gottes, das höre ich jetzt in der Form überhaupt zum allerersten Mal. Aber ich weiß, dass viele hier auch sitzen, die hören es nicht zum ersten Mal. Ich muss einräumen, dass ich sogar nicht zum ersten Mal predige. Und trotzdem hättet ihr mich mal letzte Woche in meinem Alltag sehen sollen. Möchte nicht behaupten, dass der Geist Gottes da immer mich so stark geleitet hat. Vorsichtig ausgedrückt. Wie ist es nachher am Mittagstisch in der Familie? Gott möchte uns nicht überfordern, aber Gott möchte uns zusagen, dass wenn wir auf diese Stimme hören, dass dann da eine Kraft ist, die von ihm selber kommt. Dass ich es nicht aus eigener Kraft tun muss, sondern dass er mir eine Kraft gibt, die über meine Möglichkeiten und auch über das, was überhaupt natürlich möglich ist, hinausgehen kann. Und deswegen kommen wir hin. Deswegen glauben wir daran. Deswegen lesen wir das nicht nur in irgendwelchen Büchern. Deswegen vertrauen wir auf die lebendige und verwandelnde Gegenwart Gottes in unserem Leben. Du bist mein geliebtes Kind. Ich lade euch ein, dass wir jetzt nochmal aufstehen und zusammen beten. Und ich möchte euch auch einladen, diese Zeit ganz persönlich für euch zu nutzen. Es sind drei junge Frauen, junge Erwachsene hier, die einen sichtbaren Schritt getan haben. Aber vielleicht ist es auch für dich dran, heute einen Schritt zu tun auf diesen Gott zu. Der das auch zu dir und zu mir sagen möchte, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und wenn das für dich jetzt richtig ist, dann sprich dieses Gebet still für dich mit und dann lass es nicht vorbeigehen. Komm nachher nochmal auf Menschen zu, die du hier vorne gesehen hast, auf diejenigen, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, und mach es im Gebet mit anderen fest. Herr Jesus, danke dafür, dass du hinabgestiegen bist, dass du hier in der damaligen Zeit in diese ganz konkreten Umstände gekommen bist und dass du den Weg gegangen bist bis ans Kreuz, bis in die tiefsten Tiefen. Danke, dass du wieder aufgetaucht bist, dass du auferstanden bist und dass in dieser Kraft die Veränderung für unser Leben liegt. Und ich möchte dich jetzt für jeden bitten, der diesen Schritt auf dich zu noch vor sich hat. Danke, dass deine Einladung bis heute gilt. Und ich bitte dich darum, dass heute Entscheidungen dafür fallen, die Schuld zu bekennen, mit dir in die Tiefe abzusteigen und von dir Vergebung und ein neues Leben zu empfangen. Herr, das ist ein Wunder, dass du bis heute jeden Tag auf dieser Welt tust, und wir vertrauen darauf, dass du es heute auch hier und im Leben von Menschen tun kannst, die jetzt zuhören oder zuschauen über das Internet. Und ich bitte dich für alle, die wissen, in ihrem Leben kann dieser Geist stärker wirken, die sich ausstrecken danach, die Sehnsucht danach haben, sich nicht mehr selber abzumühen, sondern zu erleben, was der Geist Gottes in ihrem Leben tun kann. Herr, und da möchte ich dich für uns bitten, dass du uns deinen Geist neu gibst und dass du uns offen machst für diese Kraft der Veränderung. Danke dafür. Amen.